Die Krebssterberaten sind altersstandardisiert in den letzten 25 Jahren bei Männern um 31% und bei Frauen um 21% gesunken.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Professor Theo Dingermann. Ich bin emeritierter Professor für pharmazeutische Biologie an der Goethe-Universität und Senior Editor der Pharmazeutischen Zeitung. Aus Anlass des Weltkrebstages, der vor wenigen Tagen, genauer gesagt Mitte dieser Woche am 4. Februar stattfand, unterhalte ich mich heute mit Professor Manfred Schubert-Zillowitz, Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität und Sprecher des House of Pharma and Healthcare, über aktuelle Zahlen zu Krebs in Deutschland und über neue Wirkstoffe, genauer gesagt über eine neue Wirkstoffklasse, die sogenannten PROTACs, die vor allem im Bereich der Onkologie für Fortschritte sorgen könnten. Guten Morgen, lieber Manfred.
Guten Morgen, lieber Theo.
Nun, gemeinsam einzigartig, das ist das Motto, das die Union for International Cancer Control anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar 2026 ausgerufen hat. Dieser internationale Aktionstag soll das Bewusstsein für Krebserkrankungen schärfen und zu deren Prävention und Behandlung mobilisieren. Das Motto steht für die gemeinsame Aufforderung, eine menschenzentrierte Versorgung zu ermöglichen, in der jede Erfahrung mit Krebs als einzigartig anerkannt und eine Behandlung sowie Unterstützung unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse personalisiert und zugänglich für alle gemacht wird. Lass uns, Manfred, den Weltkrebstag zum Anlass nehmen, um einerseits die aktuellen Zahlen Revue passieren zu lassen, zum anderen aber auch, um uns anzuschauen, was aus der Pharmaforschung kommt, um einem leicht negativen Trend bei den Erkrankungen und bei den Todesfällen weiter Schub zu verleihen. Das Zentrum für Krebsregisterdaten ZFKD des Robert-Koch-Instituts informierte anlässlich des Weltkrebstags über aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen der Krebsinzidenz und Mortalität in Deutschland unter Einbezug der aktuellen Registerdaten. Manfred, kannst du uns ausgewählte Zahlen zu Krebs in Deutschland vorstellen?
Ja, sehr gerne, lieber Theo. Alle zwei Jahre publiziert das Zentrum für Krebsregisterdaten gemeinsam mit dem Verein Deutsche Krebsregister e.V. die Broschüre Krebs in Deutschland, die die wichtigsten epidemiologischen Maßzahlen für mehr als 30 unterschiedliche Krebsarten und für Krebserkrankungen insgesamt zusammenfasst. Die 15. und damit neueste Ausgabe von Krebs in Deutschland beinhaltet Daten bis einschließlich 2023 und stellt Trends für die letzten 25 Jahre zur Inzidenz und Mortalität verschiedener Krebserkrankungen dar. Die Krebsregistrierung erfolgt in Deutschland seit dem Jahr 2009 flächendeckend.
Und was zeigen die aktuellen Zahlen?
Nach den Daten der Krebsregister wurden im Jahr 2023 in Deutschland 517.800 Krebserkrankungen diagnostiziert. Davon etwa 276.000 bei Männern und 241.000 bei Frauen. Rund die Hälfte aller Fälle betraf vier Organe, vier Lokalisationen. Die Prostata mit knapp 80.000 Betroffenen, die Brustdrüse, Mama rund 76.000, die Lunge 58.000 sowie den Dick- und Enddarm mit immerhin auch noch 55.000. Rechnet man den Anstieg durch die Zunahme älterer Personen in der Bevölkerung heraus, ist die Neuerkrankungsrate bei Männern und Frauen weiterhin leicht rückläufig und beträgt im Jahr 2023 bei Männern 418 und bei Frauen 347 pro 100.000 Personen. Die Krebssterberaten sind altersstandardisiert in den letzten 25 Jahren bei Männern um 31% und bei Frauen um 21% gesunken. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland laut Todesursachenstatistik etwa 230.000 Krebssterbefälle verzeichnet, davon 123.000 bei Männern und 106.000 bei Frauen. Die vier Diagnosen, die meisten und zusammen knapp die Hälfte aller krebsbedingten Sterbefälle umfassten, waren die bösartigen Tumore der Lunge, dort waren es 45.000 Sterbefälle, des Dick- und Enddarms 22.700 Todesfälle, der Bauchspeicheldrüsenkrebs, fürchterlich, nicht, wissen wir, knapp 20.000 und der Brustdrüse auch mit knapp 19.000.
Manfred, das sind wirklich spannende Zahlen, muss man sagen, und auch zum Teil durch positive Zahlen kann man festhalten. Aber kannst du die Krebsrisiken noch mit allgemeinen Zahlen unterlegen?
Klar, kann man natürlich machen auf der Basis der heute verfügbaren Daten. Aus den jährlichen Inzidenzraten lassen sich durchschnittliche Risiken berechnen, bis zu einem bestimmten Alter bzw. jemals an Krebs oder einer bestimmten Krebsart zu erkranken. Im Laufe des Lebens erkrankt fast jeder zweite Mann, immerhin 49%, und mehr als 2 von 5 Frauen, 43%, an Krebs. Etwa jede sechste Frau und jeden siebten Mann trifft die Krankheit vor dem 65. Lebensjahr.
Gibt es beim Thema Krebs eigentlich Unterschiede der Neuerkrankungssterberaten zwischen Deutschland und der Europäischen Union? Sind auch hier Daten verfügbar?
Ja, diese Daten gibt es. Innerhalb der Europäischen Union liegt Deutschland bezüglich der Krebs-Neuerkrankungs- und Sterberaten bei Frauen etwas höher, bei Männern etwas niedriger als im EU-Durchschnitt. Vergleichsweise höhere Raten finden sich vor allem für Brust-, Prostata- und Speiseröhrenkrebs, Lungenkrebs bei Frauen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, dort bezüglich der Mortalität, sowie beim malignen Melanom. Niedrigere Werte finden sich in Deutschland für Darmkrebs, Leber-, Nieren- und Harnblasenkrebs, sowie bei Männern für bösartige Tumoren von Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf und Lunge. Innerhalb der EU liegt Deutschland bezüglich der Krebsinzidenz und Mortalität somit insgesamt im Mittelfeld, mit moderaten Abweichungen zum EU-Durchschnitt bei einzelnen Krebsarten. Die flächendeckende Erfassung von epidemiologischen Krebsdaten, die seit 2020 auch Daten zur Therapie und zum Krankheitsverlauf umfasst, erlaubt detaillierte Analysen für häufige und seltene Krebsarten. Diese Daten werden auf Landes- und Bundesebene auf Antrag auch an externe Forschende zur Verfügung gestellt. Übrigens eine Forderung von uns, die jetzt erfüllt ist, und ich finde das richtig gut. Wir begrüßen das natürlich. Weiterführende Informationen finden sich auf der Webseite des ZFKD.
Nun, mit Blick auf eine neue Arzneistoffklasse, auf die wir gleich zu sprechen kommen und die wir vorstellen wollen, möchte ich jetzt noch wissen, wie die Entwicklung beim Brustkrebs in Deutschland aussieht.
So viel vorweg. Entwarnung kann keine gegeben werden. Für Brustkrebs zeigt sich in den jüngeren Altersgruppen ein kontinuierlicher leichter Anstieg der altersstandardisierten Inzidenzraten. So lag sie bei den 30- bis 49-Jährigen im Jahr 1999 noch bei 85,9 pro 100.000 Personen, im Jahr 2023 lag sie bei 107,8. Im Jahr 2009 wurde das Mammographie-Screening flächendeckend in Deutschland eingeführt. In der für das Screening ursprünglich anspruchsberechtigten Altersgruppe, nämlich der Frauen zwischen 50 bis 69 Jahren, zeigt sich nach einem anfänglichen Anstieg der Inzidenzraten infolge der Einführung des Screenings ein Rückgang der Raten auf ein leicht erhöhtes Niveau wie vor der Einführung. Auch in der Gruppe der über 70-jährigen Frauen zeigt sich ein leichter Anstieg der Raten bis um das Jahr 2009. Seitdem sind keine Veränderungen mehr erkennbar.
Ja, das ist ganz interessant, und diese Daten des RKIs machen meiner Meinung nach deutlich, wie wichtig Prävention und Brustkrebsvorsorge nach wie vor sind. Gleichzeitig ist der Bedarf an neuen Arzneistoffen zur Behandlung der verschiedenen Formen von Brustkrebs offensichtlich ungebrochen hoch. Im August des letzten Jahres gaben die pharmazeutischen Unternehmen Arvinas und Pfizer bekannt, dass sie für den gemeinsam entwickelten Protein-Degrader Vepdegestrant einen Zulassungsantrag bei der FDA eingereicht haben. Dieser Antrag ist insofern bedeutend, als er ein Meilenstein bei der Entwicklung der sogenannten PROTAX, PROTAX, das Akronym für Proteolysis Targeting Chimeras, darstellt, die außerhalb von klinischen Studien bisher nicht therapeutisch verfügbar waren. Kannst du uns, lieber Manfred, das Prinzip der PROTAX mit einfachen Worten erklären?
Ich versuche es. PROTAX sind oral applizierbare bifunktionale Wirkstoffe bzw. hoffentlich bald Arzneistoffe, die intrazellulär den gezielten Abbau von krankheitsrelevanten Proteinen induzieren. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch oft vom sogenannten Protein of Interest. Es geht also darum, gezielt ein Protein abzubauen. Dabei nutzt man die vorhandenen Möglichkeiten der Proteinentsorgung der Zelle. Entscheidend sind dabei eine molekulare Etikettiermaschine, die das Zielprotein markiert und so für den Abbau im Proteasom vorbereitet.
Und wie funktioniert das beim Vepdegestrant?
Vepdegestrant bindet mit einem östrogenmimetischen Molekülteil an den Östrogenrezeptor und mit einem anderen Molekülteil an die E3-Ligase. Das ist die molekulare Etikettiermaschine. Die so induzierte räumliche Nähe, im Englischen spricht man von Proximity, zwischen dem Östrogenrezeptor und der E3-Ligase führt zur gezielten Ubiquitinylierung und in der Folge zum gezielten Abbau, Degrading, des Östrogenrezeptorproteins durch das zelluläre Proteasom.
Das bedeutet also, dass Vepdegestrant eine räumliche Nähe zwischen der E3-Ligase erzeugt, die als Etikettiermaschine, wie du das ausdrückst, für abbauende Proteine fungiert, und dem Östrogenrezeptor, der das Protein of Interest darstellt, also vom Proteasom entsorgt werden soll. Habe ich das so richtig verstanden?
Du hast es exakt verstanden. Darüber hinaus, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, wirkt Vepdegestrant katalytisch, muss also nicht in hohen Konzentrationen in den Krebszellen auftreten, um dort seine Wirksamkeit zu entfalten.
Und wofür wird das Vepdegestrant genau eingesetzt werden, wenn es denn mal eine Zulassung erhält?
Vepdegestrant soll nach der für heuer erwarteten Zulassung für die Behandlung von Patientinnen mit östrogenrezeptorpositiven humaner epidermaler Wachstumsfaktor Rezeptor 2 negativen, HER2 negativen und Östrogenrezeptor 1 mutiertem Brustkrebs eingesetzt werden, die zuvor eine endokrine Therapie erhalten haben. Das Östrogenrezeptor 1 oder Alpha-Gen kodiert für den Östrogenrezeptor-Subtyp Alpha oder 1. Rund 2/3 aller Brustkrebserkrankungen sind Östrogenrezeptor-positiv, weshalb betroffene Patientinnen mit einer antiöstrogenen Therapie behandelt werden. Dafür standen bisher SERMs, selektive Östrogenrezeptormodulatoren, zum Beispiel Tamoxifen, SERDs, selektive Östrogenrezeptor-Downregulatoren, zum Beispiel Fulvestrant, oder Aromatase-Inhibitoren, wie zum Beispiel Exemestan, und GnRH-Analoga, zum Beispiel Goserelin, zur Verfügung.
Kurze Zwischenfrage. Wozu braucht es eigentlich noch Vepdegestrant, wenn schon so viele Wirkstoffe zur Verfügung stehen?
Eine sehr gute Frage, die ich gleich beantworten möchte. Ein zentrales Problem der endokrinen Brustkrebsbehandlung stellt die Therapieresistenz dar, die durch Mutationen im Östrogenrezeptor Alpha-Gen hervorgerufen wird. Die häufigsten Mutationen betreffen Aminosäureaustausche. Darüber hinaus sind weitere Mutationen bekannt, die mit einer erhöhten Metastasierungsrate und einer verstärkten Tumorprogression assoziiert sind. Und jetzt die entscheidende Aussage. Treten diese Mutationen in der Ligandenbindungsdomäne des nukleären Östrogenrezeptors auf, führt das zu einer ständigen Aktivierung des Rezeptors, selbst wenn kein Östrogenmolekül mehr gebunden ist. Um jetzt die Therapieresistenz auszuschalten, wird der mutierte Östrogenrezeptor gezielt abgebaut, damit der Rezeptor den Tumor nicht mehr weiter befeuern kann.
Klingt wirklich vielversprechend. Die Frage ist nun allerdings, ist dieses Konzept auch durch harte klinische Daten abgesichert?
Ja, das ist es. Grundlage für den aktuellen Zulassungsantrag bildet die Phase 3-Studie VERITAC 2, deren Ergebnisse auch in der pharmazeutischen Zeitung vorgestellt wurden. In dieser Studie wurde Webdegestrant 200 Milligramm täglich mit Fulvestrant verglichen, also nicht gegen Placebo, sondern mit einem etablierten Therapiestandard verglichen. Eingeschlossen waren Patientinnen mit Östrogenrezeptor-positiven, HER2-negativen, fortgeschrittenen Brustkrebs, die zuvor mit einem CDK4/6-Inhibitor plus endokriner Therapie behandelt wurden. Als primärer Endpunkt war das progressionsfreie Überleben mit besonderem Fokus auf Patientinnen mit Östrogenrezeptor-Alpha-Mutationen festgelegt. In der Subgruppe mit Östrogenrezeptor-Alpha-Mutationen zeigte sich ein statistisch signifikanter Überlebensvorteil von Webdegestrant gegenüber der Vergleichstherapie. Progressionsfreies Überleben in der Gruppe Webdegestrant 5 Monate versus 2 Monate mit Fulvestrant. In der Gesamtpopulation aller Studienteilnehmerinnen konnte jedoch kein statistisch signifikanter Überlebensvorteil gezeigt werden, was mich nicht überrascht. Vielmehr zeigt der Befund, dass eine individualisierte Tumortherapie eine exakte Genotypisierung des Tumors voraussetzt, wie du das ja, lieber Theo, schon seit vielen Jahren auch in anderen Zusammenhängen immer wieder forderst, ja, exakte Genotypisierung.
Ja, genau so ist es. Also Schrotschusstherapien haben einfach ausgedient, das muss man so sagen. Wir verwenden heute maßgeschneiderte Therapien, Gott sei Dank. Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören und bei dir, Manfred, für die spannenden Informationen. Ciao, Manfred.
Ciao, Theo.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.